Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.
Hallo und herzlich willkommen beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Schön, dass Sie wieder oder vielleicht sogar erstmals dabei sind. Mein Name ist Dieter Haag. In der heutigen Episode des Allergie-Podcasts geht es um das Update der Leitlinie zur Diagnose und Therapie der Bienen- und Wespengiftallergie, denn diese Leitlinie ist überarbeitet worden. Was jetzt neu in die Leitlinie aufgenommen wurde und was allergologisch tätige Ärztinnen und Ärzte zur Insektengiftallergie unbedingt auf dem Schirm haben sollten, dazu spreche ich jetzt mit unserem heutigen Gast, Privatdozentin Dr. Eva Oppel. Frau Oppel ist Ärztin an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie der LMU München. LMU steht für Ludwig-Maximilians-Universität und dort leitet sie die Abteilung für Allergologie und auch das Allergielabor. Herzlich willkommen, Frau Oppel. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
Ja, lieber Haag, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf und gerne über die Leitlinie. Wir sind ja auch das größte Insektengiftzentrum hier in Süddeutschland bei uns in der Klinik und das ist natürlich immer ein spannendes Thema, über das ich auch sehr gerne spreche.
Und da gibt es auch ganz, ganz viel zu sprechen und deswegen, wenn Sie einverstanden sind, Frau Oppel, lassen Sie uns loslegen. Die Leitlinie zur Diagnose und Therapie der Bienen- und Wespengiftallergie ist aktualisiert worden, habe ich eben schon kurz erwähnt. Für welche medizinischen Fachrichtungen, Frau Oppel, ist die vorliegende aktuelle Leitlinie denn besonders relevant?
Also grundsätzlich angesprochen sind natürlich alle Ärzte, die allergologisch tätig und versiert sind. Es gehört eine ordentliche Portion Erfahrung dazu. Also es handelt sich nicht jetzt um Pollen oder Hausstaubmilben. Da kann man jetzt wirklich bei den Insekten sagen, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Und angesprochen sind allergologisch tätige Ärzte wie Dermatologen, HNO-Ärzte, Kinderärzte, Lungenfachärzte, und auch Arbeitsmediziner, auch die sind allergologisch tätig.
Also besonders relevant für die von Ihnen genannten. Und gehen wir jetzt mal ins Detail. Und welche Aktualisierungen sind in die Leitlinie jetzt konkret aufgenommen worden?
Also konkret ist alles überarbeitet worden und wir haben so verschiedene Parts. Also wir haben zum einen den diagnostischen Part, der aktualisiert worden ist, dann natürlich die therapeutischen Maßnahmen und das ganze Notfallmanagement und dann auch nochmal speziell zu Kindern und Erwachsenen. Da hat sich jeweils in den einzelnen Parts einiges getan.
Also eine ganze Menge und wir werden im Gespräch jetzt auf die einzelnen Dinge eingehen. Wenn wir uns die aktuelle Leitlinie anschauen, welcher Unterschied in der Behandlung besteht zwischen normalen bis ausgeprägten lokalen Stichreaktionen und systemischen allergischen Reaktionen, also einer Anaphylaxie?
Ja, also die häufigsten Patienten, die in der Praxis vorbeikommen oder auch zu uns in die Klinik kommen, haben die verstärkten örtlichen Reaktionen oder auch einfach einen ganz normalen Stich und sind verunsichert, weil es juckt, es tut weh, es ist groß, es ist geschwollen und viele denken, sie haben dann eine Allergie auf Insekten. Und dem ist aber nicht so, sondern das sind einfach nur örtliche Reaktionen, zum Teil eben auch gesteigerte Reaktionen. Wenn man über 10 cm große Schwellungen hat, spricht man von gesteigerten Reaktionen. Und typischerweise treten die eben auch an den Extremitäten auf, obere, untere Extremität oder auch im Kopfbereich. Und das führt natürlich immer zu Verunsicherungen. Aber wie gesagt, das sind eben dann nur örtliche Reaktionen und keine allergischen Reaktionen. Bei allergischen Reaktionen spricht man erst dann, wenn wirklich systemische Reaktionen am Körper auftreten.
Frau Oppel, lassen Sie mich nochmal nachfragen. Ich kann mir jetzt vorstellen, als Patient weiß ich ja nicht immer, hat mich jetzt eine Biene gestochen, hat es eine Wespe gestochen, ist mir letztlich auch wurscht, es ist nur unangenehm. Aber für Sie als Fachärztin, als Expertin ist es ganz wichtig, das zu wissen. Und was muss Ihr Kollege, Ihre Kollegin da berücksichtigen?
Also das stimmt, Tag, genau wie Sie es erwähnen. Sagen wir mal so, der Patient meinte, es war eine Wespe und dann war es doch eine Biene, weil viele können die Tiere gar nicht unterscheiden. Und wir kriegen ja auch immer mehr Bienen und Wespen hier, die alle verschieden aussehen. Und wenn dann der Patient sagt, der Stachel ist stecken geblieben, deshalb war es die Biene, das muss nicht sein, auch bei der Wespe kann der Stachel stecken bleiben, dann hilft uns wirklich die In-vitro-Diagnostik heutzutage wunderbar weiter. Es ist tatsächlich so, dass es auch Doppelsensibilisierung gibt, dass also jemand auf Biene und Wespe allergisch ist. Das würden wir dann auch im Blut sehen beim Gesamtgift gegen Bienengift und Wespengift. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, gerade wenn es nicht klar ist, welches Tier es war oder wir diese Doppelsensibilisierung haben, dass wir die molekulare Diagnostik noch einschalten können. Und das ist wirklich ganz toll und das hilft uns Allergologen wahnsinnig weiter. Man kann dann eben schauen, Einzelkomponenten des Giftes untersuchen und sehen, ob dann eben mehr Einzelkomponenten vom Gift der Wespe oder der Biene da sind und da dann auch viel, viel besser unterscheiden. Und es gibt auch die Möglichkeit, noch sogenannte Kohlenhydrat-Seitenkettenproteine zu untersuchen. Und auch da kann man dann sehen, ist es vielleicht nur eine falsche Kreuzallergie, es war wirklich nur die Biene oder nur die Wespe. Und das ist ja wirklich entscheidend dann auch für die Entscheidung, mache ich jetzt die Therapie mit Bienengift oder Wespengift. Deshalb ist also wirklich gerade die molekulare In-vitro-Diagnostik für uns sehr entscheidend und hilfreich.
Aber das wäre dann etwas für die Klinik, oder? Sehe ich das falsch?
Nein, tatsächlich nicht. Also das kann man auch sehr gut im niedergelassenen Bereich. Sie haben da auch die Möglichkeit, es ist nur eine Blutentnahme und die Laboratorien können das für Sie bestimmen. Das Einzige ist, Sie müssen wissen, was Sie untersuchen wollen. Das heißt, auch da muss man halt wieder ein bisschen versiert sein, sich damit beschäftigen. Aber dann kann man das auch sehr, sehr gut im niedergelassenen Bereich gleich machen und dann geht auch alles viel schneller.
Und Anaphylaxien, wir haben es erwähnt, die sind ja bei Ärztinnen und Patienten, ich glaube, das kann man so sagen, gleichermaßen gefürchtet. Aber wie häufig kommen diese Anaphylaxien aufgrund einer Bienen-Wespen-Giftallergie denn überhaupt in der Bevölkerung vor? Oft selten. Wie sieht's aus?
Also Anaphylaxien, gerade bei Erwachsenen sind wirklich die Insektengifte die Auslöser, die am häufigsten zu Anaphylaxien führen. Bei Kindern sind es mehr die Nahrungsmittel, die da entscheidend sind. Und so grob über den Daumen gepeilt würde ich sagen, 1-3%. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele in der Literatur und es gibt aber auch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Also nicht jeder, der gestochen wird und anaphylaktisch reagiert, kommt auch zum Arzt. Es sind sicher auch viele Todesfälle. Also wir rechnen zum Beispiel damit, dass ungefähr 20 Tote in Deutschland pro Jahr aufgrund eines Insektenstichs, der eine Anaphylaxie ausgelöst hat, entstanden sind und das leider verkannt wird. Also hohe Dunkelziffer und natürlich Unterschiede bei der Anaphylaxie. Es gibt die leichteren Anaphylaxien, die sind rein auf die Haut beschränkt. Wenn ich Quaddeln auf der Haut entwickle oder so ein Flush, also eine Rötung im Gesicht und am Dekolleté und Hitzewallungen bekommen, das sind dann die Grad 1 Reaktionen und das Ganze kann sich aber dann auch steigern bis zum Grad 4. Bei der Anaphylaxie.
Systemisch, also das ganze System betreffen.
Genau, es kann dann systemisch werden, es kann eben auch andere Organe betreffen, also Grad 2, wenn dann auch kardiovaskuläre Symptome dazukommen, wenn einem schwindelig wird oder man Herzrasen bekommt, der Blutdruck abfällt. Das Ganze kann auch Dysregulation von der Atmung machen, dass sich wirklich Atemnot entwickelt. Im schlimmsten Fall dann sogar zum Stuhlabgang oder Harnabgang führen. Wenn ich tatsächlich einen Schock habe, da würde man dann sogar von Anaphylaxie Grad 3 sprechen, ist es so, dass ich mein Bewusstsein verliere, bewusstlos werde und die Atmung aussetzt. Und beim Grad 4, der allerschlimmsten Reaktion, die wir aber auch schon tatsächlich hier erlebt haben in der Klinik, ist dann eben der komplette Stillstand des Kreislaufsystems, wo auch dann der Patient reanimationspflichtig ist.
Aber insgesamt, wenn ich das richtig deute, doch relativ selten.
Sehr, sehr selten. Also da müssen natürlich andere Risikofaktoren dann auch eine Rolle spielen. Das kriegt jetzt nicht jeder, zum Glück.
Wenn wir uns jetzt die Diagnostik einer Insektengiftallergie anschauen, wie findet die üblicherweise in der Praxis statt?
Ja, bei der Diagnostik habe ich zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ich, was immer so das Einfachste und am gut durchführbarsten ist, einen Pricktest an der Haut machen, bei dem ich eben das Insektengift dann auf die Haut aufträufel. Meistens mache ich das am Unterarm, weil das sehr praktisch ist und die Haut schön dünn ist und kann dann eben schauen bei Reaktionen, also wenn Quaddeln entstehen im Falle einer positiven Reaktion, ob der Patient eher gegen Wespengift oder zum Beispiel Bienengift allergisch ist. Und ich habe aber auch die Möglichkeit, was eben auch geht, dass ich dann noch eine In-vitro-Diagnostik anschließe. die kann man auch alleine machen. Auch das ist eben neu in der Leitlinie. Ich bin nicht mehr wirklich auf den Hauttest angewiesen. Ich habe heute auch die Möglichkeit, dass ich verschiedene IgE-Antikörper, also die Antikörper, die für die Soforttypreaktion zuständig sind, im Serum, also im Blut nachweisen kann und auch da schauen kann, ob ein Patient sensibilisiert ist auf das Hymenopterin-Gift. Entscheidend, und das möchte ich aber nochmal betonen, ist immer die Anamnese. Also die Anamnese ist das Wichtigste, was wir haben. Was hat der Patient erlebt? Wie waren die Umstände? Das ist bei Insekten auch sehr, sehr wichtig. Also war ich auf der Terrasse gesessen und bin von einem Tier gestochen worden, als ich zu Abend gegessen habe, oder war ich direkt neben einem Bienenstock gestanden, weil ich Imker bin? Also die Anamnese ist sehr entscheidend, um dann auch wirklich zu unterscheiden, was die Biene und die Wespe, weil Bienen und Wespen haben ja jetzt nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Beide gehören zur Gattung Hymenopteren, den Hautflüglern, aber sind ansonsten eigentlich nicht artverwandt. Also es sind zwei verschiedene Familien, wir haben die Honigbienen und die Wespenarten. Und zu den Bienen gehört ein anderes Tier, was der Biene viel verwandter ist als die Wespe. Das fand ich am Anfang ganz erstaunlich, das ist die Hummel. Ja, also das Hummelgift ist dem Bienengift sehr, sehr ähnlich, und bei der Wespe ist es das Hornissengift, das dem Wespengift sehr, sehr ähnlich ist. Also die Anamnese auch zu natürlich Vorerkrankungen, anderen Umständen, anderen Allergien ist wirklich das zentrale, wichtige Element bei unserer Diagnostik. Und erst dann sollte die Diagnostik auch erfolgen, und bei der Anamnese eben auch nochmal zu betonen, wenn es nur lokale Reaktionen waren, dann bitte auf keinen Fall eine Diagnostik einleiten. Also das ist leider auch oft der Fall, dass Patienten schon kommen und schon eben Blutbestimmungen haben, verunsichert sind. Hier handelt es sich aber nur um reine Sensibilisierungen. Das heißt, die Sensibilisierungen sind vielleicht noch gar nicht allergisch relevant, also keine klinische Relevanz, und würden jetzt auch keine therapeutischen Konsequenzen nach sich ziehen, sondern da muss man dann sagen, wenn sie wieder gestochen werden, kühlen und vielleicht eine Cortisoncreme drauf machen, und mehr ist da nicht zu tun, im Gegensatz zu den systemischen Reaktionen.
Ich würde gerne nochmal auf die Untersuchungen zurückkommen. Unter welchen Umständen sollten laut der aktuellen Leitlinie denn entsprechende Untersuchungen vorgenommen werden?
Ja, also ganz klar, wir haben früher bereits ab Schweregrad 1, das heißt, wenn der Patient schon Hautreaktionen oder nur Hautreaktionen hatte, also das Ganze sich nur auf die Haut oder die Schleimhäute bezogen hat, die Diagnostik eingeleitet. Heute ist es nach der Leitlinie so, dass man erst ab Schweregrad 2, das heißt, wenn weitere Organe betroffen sind, eigentlich empfiehlt, die Diagnostik einzuleiten. Bei Kindern ist es so, dass sie bis zum 16., 17. Lebensjahr auch da, wenn an der Haut Reaktionen sind, keine Diagnostik machen, weil wenn sie wieder gestochen werden, die Kinder, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Reaktion zu bekommen, genauso hoch wie in der Allgemeinbevölkerung. Das heißt also auch da, obwohl da eine systemische Hautreaktion da ist, bedarf es keiner weiteren Diagnostik. Aber ab Schweregrad 2 spätestens muss man die Diagnostik dann anordnen. Wenn erhöhte Risikofaktoren da sind oder man sagt, er wird so häufig gestochen und der hat die und die Risikofaktoren noch, dann sollte man allerdings schon auch bei Schweregrad 1 Reaktionen Hauttest oder eben die In-vitro-Diagnostik machen.
Jetzt gibt es ja auch noch die Bestimmung der basalen Serumtryptase. Für wen wäre die denn relevant?
Ja, die Bestimmung der Tryptase hat den Hintergrund, dass ungefähr 5% von den Insektengiftallergikern tatsächlich auch eine Mastozytose haben. Die Mastozytose ist eine Erkrankung, bei der sich die Mastzellen in unserem Körper vermehren und aktiv werden. Die spielen eine ganz große Rolle bei allergischen Soforttypreaktionen, weil sie eben beispielsweise Histamin ausschütten und diese Quallen auf der Haut auslösen können. Und deshalb ist es wichtig, auf jeden Fall ab Schweregrad 2 immer die Serumtryptase mitzubestimmen. Manche Patienten wissen überhaupt nicht, dass sie eine Mastozytose haben. Und deshalb auch ganz, ganz wichtig, bei Insektengiftallergien den Patienten immer von Kopf bis Fuß anschauen. Also sie müssen sich komplett ausziehen und wir schauen, ob wir irgendwelche Anzeichen für eine kutane Mastozytose finden. Sollte dies der Fall sein, ist man natürlich auf jeden Fall auch dahingehend orientiert, dass man auf jeden Fall eine Therapie einleitet.
Wenn Patienten jetzt schon mal wegen einer Anaphylaxie nach einem Insektenstich behandelt wurden, wie sollten sie hinsichtlich Allergenvermeidung und Selbsthilfemaßnahmen bei einem erneuten Stich geschult werden? Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man im Falle eines Falles weiß, wie man damit umzugehen hat, auch als Patient. Wie sieht das aus?
Vollkommen klar. Also wichtig ist, immer Ruhe zu bewahren. Ja, man ist natürlich aufgeregt, gerade wenn man schon mal eine systemische Reaktion hatte, sollte man natürlich ruhig bleiben, sich hinsetzen, eventuell die Stelle kühlen. Je nachdem, ob es eben in der Vorgeschichte schon mal eine Anaphylaxie gab, dann wäre das Notfallset anzuwenden. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal dazu. Und dann eben auch ärztliche Hilfe zu rufen. Aber auch da gibt's eben Graduierungen. Also wenn der Patient in der Therapie ist, ist es auch da so, dass man individuell entscheiden kann, dass der Patient kein Notfallset anwenden muss, weil er ja seine Therapie hat. Wenn er noch keine Therapie hat, also sprich keine spezifische Immuntherapie, dann wäre es wichtig, dass er das Notfallset auch verwendet, das aus drei Komponenten besteht. Wir haben zum einen das Antihistaminikum in einem kleinen Fläschchen zu trinken und eine Cortison-Lösung, die man auch zu sich nimmt per OS. Und ab den Grad-2-Reaktionen, das heißt, wenn ich merke, mir wird schwindelig oder ich bekomme Atemnot, kann ich zusätzlich eben auch noch dann oder sollte ich zusätzlich den Adrenalin-Pen anwenden, den man in den Oberschenkel dann appliziert. Da ist es so, dass man das auch wirklich trainieren muss. Das ist eine Überwindung, das anzuwenden, aber das sollten die Patienten dann auf jeden Fall tun, rechtzeitig und nicht zu lange damit warten.
Jetzt haben wir davon gesprochen, dass der Patient geschult, belehrt werden soll. Macht es Sinn, auch nahe Angehörige da mit einzubeziehen?
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also es ist so, dass es wirklich auch Anaphylaxie-Schulungen gibt, gerade im Hinblick auch auf Insektengift. Und dass zum Beispiel, wenn wirklich in der Schule ein Teenager ist, der schwere Reaktionen hat, ist es auch gut, wenn die Lehrer informiert werden, natürlich im häuslichen Bereich, auch die ganze Familie, dass man auch so ein bisschen die Hemmungen verliert, eben sich diesen Pen zu setzen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man das erlernt, dass man das übt. Wir haben hier in der Klinik viele Dummies. Die Praxen sind damit auch ausgestattet, um wirklich das Notfallset dann auch richtig anzuwenden. Und das sollte man immer trocken üben, bevor dann wirklich der Ernstfall kommt.
Jetzt haben Sie ja schon davon gesprochen, dass man diesen Adrenalin-Autoinjektor verschreibt. Und wann empfehlen Sie die Verordnung von 2 Adrenalin-Pens?
Ja, also 2 Adrenalin-Pens ist im Grunde selten. Braucht man die. Es ist wirklich nur dann, wenn Sie wirklich schwere Anaphylaxien hatten, also gerade 3 bis 4, dann ist es sicher sinnvoll, noch einen zweiten Pen zur Sicherheit zu haben. Dann, wenn der Patient ein sehr hohes Körpergewicht hat, also man sagt so ungefähr 100 Kilogramm, ab da sollte man auch 2 Pens haben. Wenn ein unkontrolliertes Asthma besteht, ja, also man auch eher zu einer Atemdepression neigt, dann wäre es sicher auch sinnvoll, 2 zu haben. Wenn Sie auf dem Land sind und der nächste Arzt weit entfernt ist oder Sie häufig alleine Bergtouren machen, ist es auch notwendig oder auch zu empfehlen, da 2 von den Pens immer mit sich zu führen. Und dann natürlich organisatorisch auch in Kinderbetreuungsstätten, in Schulen, wenn da auch noch ein Pen ist, dann macht das auch Sinn.
Also immer das Notfallmedikament bereit haben.
Genau.
Lassen Sie uns nochmal über die Insektengift-Immuntherapie sprechen. Das ist ja die einzige Behandlungsoption, die Allergie ursächlich zu behandeln. Für wen empfiehlt jetzt die Leitlinie eine Insektengift-Immuntherapie?
Genau, also es ist wirklich die einzige spezifische Therapie, die auch sehr effizient ist, zum Glück. Also man muss sagen, dass das Ansprechen beim Wespengift immer ein bisschen besser ist als beim Bienengift. Also wir haben beim Wespengift Erfolgsquoten von 55-99%. Bei der Biene ist es so zwischen 86-95%. Und es empfiehlt sich auf jeden Fall bei den Patienten, die einen Schweregrad 2 haben bei der Anaphylaxie in der Vorgeschichte, die sollten auf jeden Fall eine spezifische Immuntherapie bekommen. Das kann man sagen, also in der Leitlinie steht auch bei den Grad 1 Reaktionen, also wenn das Ganze sich nur auf die Haut beschränkt, muss man nicht unbedingt die spezifische Immuntherapie anordnen. Allerdings ist das auch wieder individuell zu sehen. Also wir haben Risikofaktoren, wo wir sagen, auf jeden Fall eine spezifische Immuntherapie. Dazu gehört eben, worüber wir schon gesprochen haben, die Mastozytose. Patienten mit einer Mastozytose oder erhöhten basalen Serumkonzentrationen brauchen unbedingt eine spezifische Immuntherapie, unabhängig vom Grad ihrer Reaktion. Das Alter spielt eine Rolle, also gerade ältere Menschen neigen auch eher zu Anaphylaxien. Dann, wenn man wiederholte Stiche hat, also gerade Beispiel ist wieder der Imker oder ein Forstarbeiter, die natürlich ein viel, viel höheres Risiko haben, auch gestochen zu werden. Auch die sollten dann eher diese Therapie durchführen lassen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schweres Asthma, Blutdruckmedikamente, das sind auch alles noch Risikofaktoren, wo sie auf jeden Fall eine spezifische Immuntherapie machen sollten.
Lassen Sie uns noch ein bisschen bei der Immuntherapie bleiben. Wie soll die Aufdosierungsphase durchgeführt werden? Was sagt da die Leitlinie, die neue?
Ja, ich glaube, jeden Arzt, den Sie heute fragen würden, Herr Haag, würde Ihnen was anderes erzählen. Es gibt unheimlich viele verschiedene Schemata. Also wir haben auch unser eigenes LMU-Schema. Ich weiß, bei unserer Konkurrenz rechts der ISA, die haben ein anderes Schema als wir. Es gibt das Rush-Schema, es gibt das Ultra-Rush-Schema und letztendlich das Ziel haben alle das Gleiche, nämlich zu der Enddosis zu kommen, ja, die auch unterschiedlich ist. Wenn Sie Patienten haben, die eben wieder diese Risikofaktoren aufweisen, über die wir schon gesprochen haben, die bekommen auch gerade beim Bienengift eine höhere Dosis. Und zu empfehlen ist auf jeden Fall, die Immuntherapie fürs Insektengift stationär einzuleiten. Da zittern immer alle und sagen, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Man muss aber sagen, dass es einfach schneller geht, weil sie haben wirklich erst dann den Schutz, wenn sie die Zieldosis erreicht haben. Und ein Patient, der das unbedingt ambulant machen will, der braucht also mindestens 12 bis 16 Wochen. Also das wird dann wöchentlich appliziert, subkutan, also ins Fettgewebe. Und gerade wenn dann vielleicht schon der Frühling da ist und die Insektenflugsaison losgeht, dauert das natürlich zu lang. Deshalb empfiehlt sich das, 3-4 Tage in der Klinik zu bleiben und da dann in halbstündlichen, bestündlichen Abständen die Dosis zu bekommen. Am Anfang ist das total gering. Also das sind 0,1 Mikrogramm, also mini kleine Dosen. Ja, der Patient meint dann oft so, da ist doch gar nichts drin in der Spritze. Stimmt aber nicht. Das ist auch wirklich die gefährlichste Phase, weil sie dann ja beginnen, dem Patienten wirklich das Gift zu geben und er ja sich den Schutz erst aufbauen muss. Und deshalb ist es auf jeden Fall gut, das Ganze in einem stationären Setting zu machen. Ich weiß das auch von unseren niedergelassenen Kollegen, die sind total froh, wenn die Patienten dann für die ambulante Fortführung, man macht es ja dann alle 4 bis 6 Wochen weiter, über mindestens 3 Jahre, besser 5 Jahre, sind die auch froh, wenn sie den Patienten gleich mit der Zieldosis bekommen und das dann dort weiterführen. Leider ist es so, dass nicht jeder die Immuntherapie so richtig gut verträgt, aber auch da haben wir heute tolle neue Möglichkeiten, die stehen auch in der Leitlinie. Da haben wir hier auch eigentlich mitführend so eine der ersten Studien gemacht. Also es gibt zum einen natürlich das Antihistaminikum, das Sie dazugeben können, dass der Patient also keine so schweren Nebenwirkungen bekommt unter der Immuntherapie. Und da spreche ich jetzt nicht, dass die Arme fürchterlich anschwellen. Das ist leider so. Da kann man kühlen und hochlagern. Aber eben wenn dann auch systemische Reaktionen auftreten, das kann eben durchaus sein bei Insektengift-Hyposensibilisierungen, dann haben Sie die Möglichkeit mit dem Antihistaminikum oder auch, was auch jetzt in der Leitlinie erwähnt wird, ist das Omalizumab. Das ist ein Anti-IgE-Antikörper, den man vor der Initiierung der Immuntherapie geben kann und dann auch parallel fortführen kann über eine gewisse Zeit, meistens so 3-4 Monate. Und dann wird die Immuntherapie auch besser vertragen. Also auch gerade bei unseren schweren Fällen, wir haben es bei jedem Patienten geschafft, dass wir eine Aufdosierung hinbekommen haben.
Aber ich verstehe richtig, es gibt gute Gründe, das stationär zu machen und nicht ambulant.
Ja,
auch
auf jeden Fall.
Zur Sicherheit des Patienten.
Auch zur Sicherheit des Patienten. Also ich würde alle meine Angehörigen, Sohn, Mutter, ich würde sie alle in die Klinik schicken.
Wir würden sie alle aufnehmen. Welche Kontraindikationen gibt es denn? Welche gehören nicht mehr dazu? Hat sich da was verändert?
Ja, Also auch die Kontraindikationen, da ist es so, das sind wirklich alles Einzelfallentscheidungen. Wenn Sie mich jetzt fragen, kann ich Ihnen runterbeten, systemische Autoimmunerkrankungen, neue Neoplasien, die aufgetreten sind, ein Asthma, das nicht gut eingestellt ist, das sind natürlich alles Kontraindikationen. Warum? Weil man weiß, dass dann natürlich die Immuntherapie schlechter vertragen wird oder eben auch gerade bei Autoimmunerkrankungen und bei kanzerogenen Erkrankungen kann es natürlich auch immunmodulatorisch wirken und wir wissen heutzutage immer noch nicht so richtig, ob da auch eben bei gerade Malignomen womöglich irgendwelche Effekte angestoßen werden. Das heißt, neue Neoplasien, da wäre ich jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig. Genauso ein Punkt ist auch die Schwangerschaft. Gerade so das erste Trimenon, da würde ich auch keine Immuntherapie einleiten. Aber es sind alles wirklich Fall-zu-Fall-Entscheidungen, Sie müssen Nutzen und Risiko abwägen. Wenn das jetzt wieder Lieblingsbeispiel eine Imkerin ist, die unbedingt weiterarbeiten will, obwohl sie schwanger ist und jeden Tag bei ihren Bienenstöcken ist, dieser Person würde ich eine Immuntherapie angedeihen lassen, weil das Risiko, dass sie vielleicht schwer reagiert beim nächsten Stich oder auch tot umfällt, viel, viel höher ist. Begleitend, auch das wird eben erwähnt in der Leitlinie, ist es so, dass bei einer Schwangerschaft die Therapie auch immer fortgeführt wird. Also Bedenken hat man nur oder wo man abwägen muss, ist bei der Einleitung, aber im Fall einer Schwangerschaft können Sie die Immuntherapie auch immer weiterführen, weil da natürlich Nutzen-Risiko immer da ist, dass man sagt, der Schutz muss für den Patienten da sein vor den Insekten.
Sie haben es kurz schon angedeutet, Erhaltungsphase. Was ist denn bei der Erhaltungsphase zu berücksichtigen? Das wird ja, wenn ich das richtig verstehe, eher im niedergelassenen Bereich dann gemacht.
Genau, also die Erhaltungsphase ist unsere Zieldosis, wo der Patient am Anfang eben alle 4 bis 6 Wochen kommt. Dann kann er auch die Abstände eventuell verlängern. Das hängt von 2 Faktoren ab, komme ich gleich noch drauf. Und die kann man dann eben im niedergelassenen Bereich auch sehr, sehr gut machen. Der Patient kommt zum Arzt, macht einen Termin aus, muss allerdings nach der Spritze immer eine halbe Stunde vor Ort bleiben. Das ist wichtig, weil wenn Sie wirklich anaphylaktische Reaktionen entwickeln, dann ist es meistens in den ersten Minuten nach Applikation der Giftdosis. Und das geht aber dann wirklich sehr gut. Wie gesagt, Minimum sind 3 Jahre. Es empfiehlt sich 5 Jahre. Wir empfehlen unseren Patienten immer, 5 Jahre da zu bleiben. Dann wird auch immer die Frage gestellt, gerade von Patienten, aber auch viel von niedergelassenen Kollegen, ob wir nicht eine Stichprovokation machen können, bevor wir mit der Immuntherapie starten, ja, um zu schauen, ob das denn jetzt wirklich stimmt. Ist es denn wirklich eine Biene gewesen oder war es vielleicht doch eine Wespe? Und da muss man sagen, hat sich auch die Leitlinie Gott sei Dank ganz klar geäußert, niemals die Stichprovokation zu diagnostischen Zwecken und auch nicht, wenn die Immuntherapie bereits abgeschlossen ist. Auch dann empfiehlt man keine Stichprovokation. Wann machen wir sie? Wir machen das ja wirklich den ganzen Frühling und Sommer durch. Erst mit Bienen, dann mit Wespen. Man macht es, um einen Therapieerfolg zu sehen. Und der sieht so aus, dass man schaut, ob die Dosis passt. Das heißt, ich mache eigentlich die Stichprovokation, um zu sehen, ob ich nicht die Dosis eventuell erhöhen muss bei dem Patienten, damit er einen ausreichenden Schutz hat.
Wie stark kann sich der Patient, die Patientin denn darauf verlassen, dass sie dann wirklich immun sind?
Ja.
Oder schwebt er immer noch so, hält das, hält's nicht, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das den Patienten sehr beschäftigt.
Ja, es beschäftigt den Patienten. Und die Lebensqualität, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das ist wirklich natürlich auch ein ganz, ganz großer Faktor. Wir wollen ja Lebensqualität zurückgeben. Also man will die Patienten nicht quälen, dass sie in die Klinik kommen müssen, dass sie dann 5 Jahre sich hier jede 4 Wochen dieses Gift applizieren müssen, sondern sie sollen sich ja wieder frei bewegen können und keine Angst haben müssen. Natürlich trotzdem immer vorsichtig sein, das ist ganz klar. Aber sie gibt auf jeden Fall Lebensqualität zurück und ist deshalb auch absolut zu empfehlen. Wenn sie Risikofaktoren haben wie die Mastozytose, machen wir es auch so, oder wir haben auch viele ängstliche Patienten, dass wir sagen, machen Sie einfach die Therapie weiter und zwar lebenslang. Ja, dann haben Sie den Schutz, weil das ist leider ein Punkt, den man schon auch ansprechen muss, der auch in der Leitlinie erwähnt wird. Nach Durchführung der Therapie kann es natürlich schon sein, dass Sie nach 5 bis 10 Jahren, wenn Sie wieder gestochen werden, eventuell und vorher keinen Fellstich hatten, der uns die Sicherheit gegeben hat, dass sie da wieder Reaktionen aufweisen. Ja, deshalb bei Risikofaktoren oder bei ängstlichen Patienten ist es sicher in Erwägung zu ziehen, die Therapie dann auch lebenslang zu machen.
Aber vielleicht nochmal, dass wir das nochmal rausstellen, diese Stichprovokation nur zur Kontrolle, niemals zur Diagnose.
Ja,
das
genau.
Das habe ich richtig verstanden.
Genau.
Dass das ganz klar ist. Zum Schluss, Frau Oppel, vielleicht noch die Frage nach Hinweisen, die Sie den niedergelassenen Praxen mit auf den Weg geben können, Ihren Kolleginnen und Kollegen. Denn genau dort ist die Durchführung der Fortsetzungstherapie unter Umständen mit Ängsten verbunden, weil sie Angst haben vor unerwünschten Ereignissen. Also auf der einen Seite haben wir die Ängste bei den Behandlern, auf der anderen Seite aber ist die extrem wichtig. Also welchen Tipp, welche Empfehlung haben Sie für Ihre niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen?
Den Patienten sollte die Möglichkeit auf jeden Fall geboten werden, ihre Hyposensibilisierung mit Insektengift dann auch in der Praxis fortführen zu können. Ängste muss man nicht haben. Eine Portion Respekt ist sicher auf jeden Fall sinnvoll. Habe ich auch bei jedem einzelnen Patienten. Aber wenn man sich jetzt als Allergologe mit dem Insektengiftallergien auseinandersetzt und auch über das notwendige Setting in der Praxis verfügt, sehe ich da überhaupt keine Bedenken und finde es auch sehr schön. Es ist immer ein guter Austausch zwischen Klinik und Praxis, wenn wir zusammen Patienten betreuen können. Es sind ja auch viele Patienten, die über viele Jahre ihre Hyposensibilisierung gerade mit Insektengift brauchen aufgrund von Risikofaktoren. Zum Beispiel der Imker, der eben immer die Bienen um sich hat, der muss viel länger mit einer Hyposensibilisierung mit Bienengift behandelt werden. Und dann ist es natürlich schön, wenn ich nicht in die Klinik jedes Mal fahren muss, sondern auch zum niedergelassenen Arzt meines Vertrauens gehen kann und mich dort hyposensibilisieren lassen kann. Also ich finde das sehr gut und kann das nur befürworten. Und wie gesagt, Ängste kann man wunderbar aus dem Weg räumen und der Austausch wird immer angeboten und auch oftmals sehr gerne angenommen.
Was Sie sagen, ist ja wichtig, so als niedergelassener Kollege oder Kollegin so die Rückversicherung zu haben. Es gibt da eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner in der Klinik, wo ich fragen kann und da muss ich mich nicht schämen, wenn ich es nicht weiß.
Genau. Auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz wichtig und da darf auch gerne angerufen werden, E-Mails geschrieben werden. Also es geht ja immer um den Patienten. Das muss man sich einfach sagen. Das ist für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ich wollte gerade sagen, jetzt blenden wir ganz schnell noch Ihre Telefonnummer ein. Das war mal nicht, Frau Oppel. Das war die 29. Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Heute mit Privatdozentin Dr. Eva Oppel und dem Thema die überarbeitete Leitlinie zur Diagnose und Therapie der Bienen- und Wespengiftallergie. Frau Oppel, ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise und danke, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, vielen Dank, Herr Haag. War auch sehr nett mit Ihnen.
Schön, das habe ich jetzt auch ja, fast schriftlich, nein.
Ja, auf jeden Fall. Sie können gerne vorbeikommen, wenn Sie mal eine Insektengiftallergie haben.
Genau. Frau Oppel, vielen Dank. Danke sage ich aber auch Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich verabschiede mich, sage Tschüss und auf Wiederhören vielleicht bei der Episode 30 des Allergie-Podcasts. Bis dahin bleibe ich Ihr Dieter Haag.
Der Allergie-Podcast, powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.